In der heutigen Folge beleuchten wir die aktuellen Zoll-News aus dem Weißen Haus, ordnen für Sie den Markt der Abnehmmedikamenten ein und berichten von deutschen Weltmarktführern aus der zweiten Reihe. Außerdem erhalten Sie erste Einblicke aus unserer Sonderfolge mit dem Man of the Ocean, André Wirsig.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben heute Dienstag, den 24. Februar 2026 und damit bereits den vierten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine. UN-Generalsekretär Guterres hat deshalb zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand aufgerufen. Dieser verheerende Krieg ist ein Schandfleck für unser kollektives Bewusstsein und stellt weiterhin eine Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit dar, hieß es in einer Mitteilung des UN-Generalsekretärs. Ich glaube, dem ist nicht viel zuzufügen, oder?
Nee.
Absolut nicht. Naja, den Namen der letzten Podcast-Folge, Still ruht der See, den könnten wir auch auf die aktuelle Folge fortschreiben. Denn auf Indexebene ist es weiterhin relativ ruhig. Aber innerhalb der Indizes ist es weiter doch mit einer höheren Aktivität ist dort festzustellen. Schauen wir zuerst mal auf die Indizes. Der DAX in der letzten Woche plus 0,8%, aktuell bei 24.900 Punkten und damit in 2026 bisher mit einem Zuwachs von 1,7%. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen beinhaltet, mit einem Plus von 0,05% in der vergangenen Handelswoche, aktuell bei 31.300 Punkten und mit einem Plus von 2,4% schon in diesem Jahr und damit vor dem DAX. Der S&P 500 in Amerika mit einem Minus von 0,17%, aktuell bei guten 5.800 Punkten, liegt in 2026 im Minus, minus 0,6%. Und die Nasdaq in der letzten Woche ungefähr gleich geblieben, minus 0,06%, aktuell so bei 20.930 Punkten, hat aber in 2026 schon ein Minus von 2,6% erzielt, beziehungsweise erzielt es nicht richtig abgegeben.
Ja, getrieben durch die Abgabe der großen Techies, auch so eine Software, Microsoft, aber auch eine Alphabet im Minus, alle die glorreichen Sieben tragen die Indizes und gerade tragen sie sie nach unten.
Naja, und damit gehen die ersten 8 Wochen des Jahres im Vergleich USA versus Europa, beziehungsweise in diesem Fall USA versus Deutschland, an die deutschen Aktien. Schaut man dabei auf die Kursgewinnverhältnisse dieser vier Indizes, ergibt sich ein sehr eindeutiges Bild. Es wird gekauft, was verhältnismäßig günstig ist. Im KGV DAX bei 19, MDAX bei 17, der S&P bei 28, die Nasdaq bei 34.
Und gefühlt wird auch gerade genau das gekauft, was nichts mit KI zu tun hat, um einfach weg von dieser eventuellen Gefahr der Disruption zu kommen. Und das merkt man. Der DAX ist ja schon eher noch tendenziell altmodisch. Es sind zwar ein paar Unternehmen, die dann auch KI getrieben sind, aber da ist der S&P ein bisschen techlastiger.
Absolut.
Und der Nasdaq sowieso, ne?
Ja, ich meine, ein gewisses Muster ist erkennbar. Ne? Wie gesagt, auf Ebene der Indizes relativ ruhig, aber darunter teilweise schon mit deutlichen Bewegungen. Ne? Du hast gerade das Thema Software-Titel angesprochen, die verkauft wurden. Man sieht aber auch, dass Value-Titel, also die klassischen, die früheren Standardwerte, wirklich gekauft werden. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Software-Sektor. Jahrelang war es ja so, dass für Cloud- und SaaS-Werte, also diese Software-as-a-Service-Werte wie SAP, hohe Bewertungen gezahlt wurden und mit dem Schlagwort KI dann noch ein höheres KGV gerechtfertigt wurde. Und jetzt scheint ein Punkt erreicht zu sein, an dem der Markt Ergebnisse sehen will. Ne? Also ich glaube nicht, dass KI Software ersetzen wird. KI frisst sich in die Software der Anbieter herein. Microsoft mit Copilot, Salesforce mit Einstein, ServiceNow mit NoAssist. Alle arbeiten letztendlich am gleichen Prinzip. Die Frage lautet daher nicht, wird KI Software ersetzen, sondern wer bringt KI-Modelle, Daten und Workflows am besten zusammen? Also ich glaube, dass der Markt da schon mittlerweile sehr stark differenziert und immer mehr differenzieren wird.
Ich glaube aber auch, dass die Frage, welche Software du anbietest, auch ein wichtiger Punkt ist, dass das, was du gerade sagst, nicht bei jeder Software der Fall ist. Wenn man sich jetzt mal die Aktien anschaut, die jetzt gerade mit Datenanalyse oder Datenaufbereitung, die sind natürlich schon, wenn man jetzt mal der KI einen Haufen Daten rüberwirft, dann kann die das halt auch sehr gut, während Software, die halt zusammen zum Beispiel mit Kunden entwickelt wurde oder sehr speziell ist, wo die Kunden wirklich, ja, diese Software brauchen. Ich nehme gerne als Beispiel Nvidia, die mit Synopsys arbeiten. Synopsys hatten wir mal hier im Podcast auch, die ja quasi die Software für die Architektur der Chips quasi designt, da zur Verfügung stellt. Und Nvidia ist einer der Kunden. Und diese Software wurde zusammen mit Nvidia entwickelt. Und dass da die KI diese Software komplett ersetzt, die werden auch genau da, was du gerade sagtest, mit KI die Software weiterentwickeln und besser machen. Aber deswegen glaube ich, dass man da auch schon differenzieren muss, welche Software bietet jetzt das Unternehmen an? Ist das vielleicht eine Software, die ja durch KI komplett verschwinden kann, weil es überflüssig ist? Oder ist das eher eine sehr spezielle Software, die dann auch mit KI sogar wachsen kann? Mhm. Und das ist die große Frage der Zukunft.
Aber Lukas, jetzt sag mal, was hat denn neben Bewertungen, neben Softwareaktien die Märkte noch weiter bewegt? Da hast du doch was mitgebracht, oder?
Ja, tatsächlich hatten wir letzte Woche schon auch einen ordentlichen Schlag. Und zwar geht es um den Supreme Court und Donald Trump und die USA. Und zwar hatten wir letzte Woche den Supreme Court, der mit einer Mehrheit von 6-3 Stimmen die weltweit verhängten Zölle von Donald Trump für ungültig erklärt. Und dies hatten sie letztes Jahr, ich glaube sogar im Sommer, ich weiß nicht mehr genau wann, aber selbst im Sommer hat man schon gehört, dass sie das prüfen wollen, weil sie der Meinung waren, dass Donald Trump hier seine Befugnisse überschritten hat. Oder beziehungsweise nicht der Supreme Court, sondern eher die Kläger und darunter zahlreiche Unternehmen und 12 Bundesstaaten, die gegen die Zölle quasi geklagt haben. Und die Zölle hat damals Donald Trump ja im April 2025 veröffentlicht, der sogenannte Liberation Day, wie er gerne genannt wird, und hat sich damals auf die Basis eines Notstandsgesetzes aus 1977 quasi bezogen. Aktuell tatsächlich sehr intransparent, diese ganze Situation. Unklar ist auch noch, wie viel und ob überhaupt die eingenommenen Zölle in rund 175 Milliarden US-Dollar zurückbezahlt werden muss. Aber ein Team von und um Donald Trump hat sich auch schon mit einem Gegenschlag gewappnet und vorbereitet und hat dann direkt auch darauf reagiert und zunächst einen globalen Zollsatz von 10% verhängt und wenige Stunden oder vielleicht einen Tag später dann auch angehoben auf 15%. Und die 15% kommen auch nicht von irgendwo, denn diesmal hat sich Donald Trump oder das Team darum auf eine andere Basis bezogen. Hier geht es um ein Gesetz aus dem Jahr 1974, gerade eben war 1977, also 3 Jahre früher. Demnach geht es nicht um einen nationalen Notstand, sondern um die Bekämpfung fundamentaler internationaler Zahlungsbilanzprobleme. Oder, und das finde ich ganz interessant, eine unmittelbare bevorstehende Dollarabwertung. Und da bin ich ganz ehrlich, André, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir haben auf jeden Fall schon gesehen, dass der Dollar ordentlich abgewertet hat und auch mit der, ja, man sieht es auch wieder jüngst, einhergehenden Planungsunsicherheit für Unternehmen auch eine zukünftige Dollarabwertung gar nicht so abwegig ist. Meine Meinung.
Ja, oder? Nein, da bin ich bei dir.
Das ist auch eine These, De-Dollarisierung, die wir mal in den Raum gestellt haben, und das dürfte
das
sich
war da... Also im letzten Jahr schon mehr als deutlich, ne?
Ja, und zeigt sich dieses Jahr tatsächlich auch durch verschiedene Unsicherheiten. Aber ja, Unterschied hier von den Gesetzen gibt es schon. Also vorher konnte er individuell überall Zölle verhängen. Mhm. Jetzt ist der Zollsatz quasi nach oben hin gedeckelt, und zwar darf es maximal 15% sein, die er dann ja auch genommen hat. Und auch interessant, die Laufzeit beträgt 150 Tage. Und dann muss der Kongress eine Verlängerung zustimmen. Das heißt, der Präsident darf dann auch nicht weiter selber machen, sondern der braucht den Kongress hinter sich. Ich habe nachgeschaut, der Kongress ist aktuell in republikanischer Hand mit 220 Sitzen gegenüber 215 Sitzen für die Demokraten. Was ich jetzt nicht nachgeschaut habe, ist ehrlich gesagt, ob die jetzt eine 2/3, 1/3 oder so weiter. Aber mal so zum Hintergrund und zu den Unterscheidungen. Ansonsten noch vielleicht wichtig, die weltweit verhängten Zölle sind teilweise sogar unterschiedlich. So zum Beispiel auch die Zölle auf Stahl und Alu, wo ja auch letztes Jahr viel drüber diskutiert wurde. Das bezieht sich auf ein Gesetz aus 1962 und ist damit nicht von dem Urteil betroffen. Das heißt, diese Zölle bleiben bestehen. Und insgesamt hat man sich jetzt mal die Gewinne angeschaut, und Gewinner für dieser Zoll, Hickhack, Pingpong, Bingo, wie auch immer, sind tatsächlich Brasilien, China und Indien, die dadurch jetzt weniger Zölle zahlen muss. Brasilien, ich glaube, irgendwo mit 6, irgendwas Prozent. Und Verlierer gibt es auch, darunter Großbritannien, die halt einen deutlich geringeren Zollsatz verhängt hat. Aber auch Deutschland zählt zu den Verlierern dieses Deals. Und zwar zahlen sie jetzt 0,6% mehr als vorher. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug über Zölle gesprochen. Ich habe noch zwei kurze andere Dinge mitgebracht. Ja, einmal das Wirtschaftswachstum der USA, ausgedrückt ins Bruttoinlandsprodukt, fürs vierte Quartal in 25. Das wurde veröffentlicht und liegt bei 1,4%. Damit also weit über dem Deutschen, aber auch weit, weit unter den Erwartungen. Und zwar 100% unter den Erwartungen. Ne, 100% geht nicht, 50% unter den Erwartungen. Erwartet waren 2,8, gemeldet 1,4, also eher ein schlechtes Zeichen. Und dann habe ich noch den IFO aus Deutschland, überraschend über Prognose, liegt bei 88,6 und damit 0,2 Zählern über der Prognose, aber allerdings auch noch weit unter den 100, die ja als neutrale Grenze angesehen werden. Aber der Trend ist gut. Und jetzt habe ich genug erzählt.
Okay, ja, schauen wir im Rückblick nochmal auf die Zinsen. Auch hier war es ein sehr ruhiger See, um in dieser Metapher zu bleiben. Auch die jüngsten Meldungen um das Thema Zölle, was du gerade hattest, die Rückzahlung der Zölle, das hat die Zinsen relativ wenig tangiert. Die 10-jährigen Bundesanleihen notieren aktuell bei einer Rendite von 2,75. In der letzten Woche waren es 2,79 und die 10-jährigen Treasuries liegen bei 4,07. In der letzten Woche waren es noch 4,1%. Also
eigentlich interessant. Mit dem Zollthema, mit den 175, die zurückzahlen müssen, müsste
man auch mehr erwarten können.
Anstieg, aber ja schon eigentlich ein Zinsanstieg.
Ja. Ja. Naja, bei den Edelmetallen geht das Jahr so weiter, wie es begonnen hat, relativ dynamisch. Gold legte in der vergangenen Woche um 2,8% zu. Die Feinunze notiert bei guten 5.200 US-Dollar und damit in 26 schon plus von 20%. Silber in der letzten Woche plus 15%, notiert jetzt aktuell bei 88 US-Dollar und damit auch schon über 24% in diesem Jahr. Und auch beim Bitcoin haben sich die Vorzeichen nicht verändert. Die vergangene Woche endete mit einem Minus von knappen 6%. Aktuell notiert der Bitcoin bei guten 63.000 US-Dollar, pendelt seit Anfang Februar so um die 70.000 US-Dollar-Marke. Um diese Marke pendelte der Bitcoin bereits im Jahr 2024 von Januar bis November, bevor es dann relativ dynamisch in Richtung 100.000 ging. Mal sehen, ob sich das Muster in diesem Jahr wiederholt.
Dann auch früher.
Ja, gerne früher. Ja, so viel zum Rückblick. Lukas, startest du mit dem Unternehmen?
Kann ich gerne machen und ich glaube, wenn ich hier so drüber gucke, habe ich nicht weniger als gerade bei den Zöllen. Also ich gehe mal durch. Ich habe Novo Nordisk mitgebracht. Der ein oder andere dürfte es gestern gesehen haben. Zweistelliges Minus und unsere Dänen. Ne? War einst das wertvollste Unternehmen Europas. Durch die Veröffentlichung der Abnehmensspritze, die im Juni 2021 auf den Markt kam. Damals vor Veröffentlichung stand die Aktie bei rund 30 Euro und ist dann auf 130 Euro hochgelaufen. Und jetzt steht sie wieder bei 30. Und das, obwohl sich eigentlich die Aktie zu Beginn diesen Jahres, nach dem eher wirklich sehr schlechten letzten Jahres, sich so ein bisschen erholt hatte. Wir hatten schon dieses Jahr die 53 Euro da stehen können. Und das lag tatsächlich an einer Reihe positiver Nachrichten. Da haben wir zum einen das Thema, dass Novo vor Gericht gezogen ist und Hims & Hers angeklagt hat. Hims & Hers ist eine Apotheke aus den USA, die tatsächlich eine Diätpille mit Discounterpreisen verkauft haben.
Hatten wir auch im Podcast.
Genau, perfekt. Ja, stimmt. Ja. Und das war erfolgreich und Hims & Hers musste die Diätpille von den Ladentheken nehmen, das war natürlich toll. Dann zusätzlich eine Zulassung für die Tablettenvariante von Wegovy, auch da Vorreiter, was die Tabletten angeht, und positive Phase 2 Daten, meistens spricht man immer von drei Phasen, aber das sind Phase 2 von Amycretin. Und für alle, die sich jetzt wieder denken, Wegovy, Amycretin, keine Ahnung, was das alles sein soll, ich hab's gemacht und hab mich da durchgeprügelt und versuche jetzt eine kurze und knackige Einordnung zum Abnehmensspritzenmarkt zu geben. Und da haben wir dann zum einen, wie gerade schon gesagt, die Novo Nordisk im Juni 2021, haben einer der ersten. Damals wurde auf Basis der sogenannten GLP-1-Therapie ein Wirkstoff erforscht namens Semaglutid. welcher dann das Medikament oder diese Wirkstoff ist auch Bestandteil von Wegovy. Wegovy ist das Medikament für Menschen, die unter Adipositas leiden. Gleichzeitig gibt es auch Ozempic. Ozempic ist auch von Novo Nordisk und hat den gleichen Wirkstoff, ist allerdings nicht für Adipositas, sondern für Menschen mit Diabetes. Beides auch schon zugelassen. Durch die Therapie soll der Appetit runtergehen, die Sättigung hoch bleiben und damit halt die Kalorienaufnahme erheblich senken. Das hat damals eine Gewichtsreduktion von rund 15-20% ermöglicht. Damals, 2021. Und beide, hatte ich gerade schon gesagt, nimmt man jeweils als Spritze ein, wöchentlich eine Spritze, die sowohl in den USA als auch in Europa zugelassen ist. Und die Tablettenform heißt anders. Die heißt nicht Wegovy oder Ozempic, die heißt nämlich Rybelsus. So, sagen wir Rybelsus. Rybelsus, falls es jemand nachgucken will. Und diese Tablettenform ist in den USA zugelassen, in Europa allerdings noch in Prüfung. Und jetzt kann man natürlich grundsätzlich sagen, die bleiben nicht auf dem Stand von 2021 sitzen, sondern sie haben natürlich weiter auch an diesem Thema geforscht. Und man sagt grundsätzlich, je mehr Hormonsysteme kombiniert werden, desto stärker meist die Gewichtsreduktion. Und so hat dann Novo Nordisk auch weiter dran geforscht und dann kamen noch zusätzliche Bestandteile hinzu, die GLP ergänzen sollen und beziehungsweise GLP war die Therapie, Semaglutid ist ja der Wirkstoff und der soll dann größer werden. Darunter haben wir dann Amelin und jetzt muss ich mal selber kurz gucken, darunter dann Amelin und die gerade genannte Amikretin. Und Amikretin befindet sich nämlich in Phase 2 und ist somit noch nirgendwo zugelassen. Aber das ist quasi eine erweiterte Ergänzung zu GLP. Und Amikretin befindet sich in Phase 2, soll aber dann zukünftig sowohl als Spritze als auch als Tablette auf den Markt kommen. Und neben Amikretin soll Novos nächste Generation auch Kerisema. Und das ist noch wichtig, weil da kommen wir gleich zu, also merken. Parallel zu Novo Nordisk, wo wir jetzt wissen, okay, GLP-1 war so der ursprüngliche Therapie, die haben einen Wirkstoff namens Semaglutid, woraus Ozempic und Wegovy, die jeweils unterschiedlich für unterschiedlichste Patienten sind, die dann immer weiter geforscht haben. Jetzt haben wir parallel Eli Lilly, die quasi das Gleiche machen und egal, Eli Lillys Wirkstoff heißt nicht Semaglutid, sondern Tirzepatid und woraus dann Mounjaro und für Diabetes entstanden ist und Zepbound für Adipositas, also quasi die Konkurrenz von Wegovy und Ozempic. Jeweils beide als Spritze und keine davon als Tablette. Aber damit ihr das auch schon mal gehört habt, diese wird nämlich dann weiter erforscht durch Orforglipron. Ich habe irgendwann schon mal in diesem Podcast gesagt, ich mag diese ganzen Therapie- und Wirkstoffnamen. Meine Frau, die ist Krankenschwester, die könnte es wahrscheinlich deutlich besser aussprechen, aber ich ziehe das jetzt so durch. Ja. Geplant ist das tatsächlich ein Ergebnis in diesem Jahr, aber tatsächlich hat Eli Lilly noch keine Tablettenform zugelassen. Also Novo Nordisk ist hier tatsächlich Vorreiter, deswegen kam das auch.
Aber wird erwartet, dass es noch
genau, das wird sogar irgendwo kurzfristig erwartet, für Ende 25 bis Anfang 26. Und das ist auch das Problem, wo wir dann heute sind, weil die Studiendaten dann ja schon zum Teil auch veröffentlicht wurden, so wie gerade von Phase 2, dann gibt es Phase 3 Studiendaten. Und da merkt man ja schon den Unterschied. Und damit sind wir jetzt auch wieder in der Gegenwart und bei den schlechten Nachrichten, die sich dann in den letzten Wochen angehäuft haben. Anfang Februar musste Novo Nordisk Zahlen vermelden und hat damit auch einen Umsatzrückgang für dieses Jahr erwartet in den Ausblick gesetzt und gleichzeitig in allen Linien eigentlich schlechter abgeschnitten als Eli Lilly, die einen Tag oder zwei vorher waren, deswegen sind sie schon zweistellig gefallen. Gleichzeitig haben die dann Eli Lilly, hatte ich gerade schon gesagt, und dann kam gestern, und das war dann auch der Grund, warum wir es heute mit reingenommen haben, gestern kamen dann Ergebnisse der Phase 3 Studie von Kerisema. Ihr erinnert euch, das war das, was ihr euch gerade merken musstet, quasi die Next Generation der Abnehmspritze plus Tablette. Das soll ja als beides dann rauskommen. Und hier wurde ein Gewichtsverlust von 23% vermeldet in 84 Wochen. Das war eine Studie mit 804 Personen, die jeweils im Durchschnitt alle 114 Kilo wogen. Und ja, die Phase 3 von Tirzepatid, und ihr wisst jetzt, Tirzepatid ist der Wirkstoff von Eli Lilly, lag tatsächlich die Ergebnisse von Phase 3 auch schon vor und die lagen bei 25,5. Also 2,5% höher als die Studienergebnisse von Novo Nordisk. Und deswegen ist Novo Nordisk zwar wettbewerbsfähig, aber halt nicht Marktführer. Und das mögen die Anleger überhaupt nicht und haben deswegen gestern auch nochmal Novo Nordisk auf Talfahrt geschickt. Novo war gestern knapp 16% in der Spitze im Minus, hat sich glaube ich bei minus 11 eingependelt. Eli Lilly macht in der Zeit plus 4, weil sie halt A, bei den Zahlen stärker sind, jetzt auch noch bessere Phase 3 Ergebnisse haben. Die haben zwar noch keine Tabletten, aber performen jetzt schon bei den bestehenden Produkten. Wenn sie dann auch noch Tabletten geben, kann man sich vielleicht auch denken, was dann kommt. Und ja, die ersten Analysten passen ihre Kursmeinung dann auch schon an, nach unten hin. Allerdings bleiben sie meistens sogar beim Kauf, weil der Kurs so stark nach unten gelaufen ist, dass sie mit ihrem Kursziel immer noch über dem aktuellen Kursniveau ist. Und deswegen pendelt sich gerade die Analystenmeinung zwischen Halten und Kaufen auf. Ich glaube, 11 für Halten und 10 für Kaufen. Okay. Und dann so ein bisschen in der Mitte. Einer, der verkaufen sagt, ja, wow.
Jetzt ja, in Summe reißen die negativen Meldungen nicht ab, ne?
Ne, genau. Letztes Jahr ja auch eigentlich durchgezogen, dass Eli Lilly einfach den Rang abnimmt und auch deutlich besser performt. Und das zeigt sich jetzt, und das gibt die Anleger dann vielleicht auch den Rest, zeigt sich jetzt durch die jüngst veröffentlichten Phase 3 Studien der Next Generation und ja, zieht sich durch. Mhm. So viel zu Novo Nordisk.
Ja, ich habe heute zwei Nebenwerte mitgebracht, zwei Weltmarktführer aus Deutschland. Viele dieser Unternehmen sind fundamental glänzend aufgestellt, werden aber an der Börse mit erheblichen Abschlägen gegenüber den Blue Chips oder auch ihren direkten Vergleichswerten gehandelt. Wir blicken heute mal unter die Haube von zwei deutschen Maschinenbau-Ikonen, Dürr und Krones. Fangen wir mit der Dürr AG an. Wenn Sie ein Auto besitzen, steht die Chance gut, dass es in einer Anlage von Dürr lackiert wurde. Das Unternehmen ist der weltweit größte Lackieranlagenbauer für die Automobilindustrie und hält dort beeindruckenden Marktanteil von 50%. Aber das Portfolio ist weitaus breiter. In der Division Automotive bietet Dürr komplette Endmontagelösungen an. Die Tochter HOMAG ist spezialisiert auf Maschinen für holzbearbeitende Industrie und im Bereich Industrial Automation treibt das Unternehmen die Digitalisierung der Fabriken voran. Also schon recht breit aufgestellt, nicht nur Lacke. Und Dürr hat in der vergangenen Woche vorläufige Ergebnisse fürs abgelaufene Geschäftsjahr gemeldet und die vorläufigen Zahlen für 2025 zeigen, dass die Neuausrichtung greift. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 4,2 Milliarden Euro stieg die operative Marge auf 5,6%. Der Nettogewinn liegt voraussichtlich bei 200 Millionen Euro und damit über der Prognose von 120 bis 170 Millionen Euro. Das gesamte Zahlenwerk folgt dann am 5.3. Der Verkauf des Umwelttechnikgeschäftes, der nicht nur die Schulden senkt, sondern Dürr auch zu einem fokussierten Spezialisten für Automatisierung macht, der scheint wirklich strategisch ein guter Schritt zu sein. Unsere DZ-Bank hat jetzt nach Vorlage der vorläufigen Zahlen das Anlageurteil mit Kaufen bestätigt, den fairen Wert auf 27 Euro festgelegt oder errechnet. Aktuell notiert die Aktie knapp unter 25 Euro, nachdem sie nach den berichteten Ergebnissen um 8% angestiegen ist. Der Clou bei Dürr ist die Bewertung. Die Aktie wird aktuell mit einem Abschlag von über 40% zum Median, also zu ihren Konkurrenten, gehandelt. Ein KGV von gerade mal 11 für 2026 ist für einen Weltmarktführer, der massiv von Elektromobilität und dem Bedarf nach energieeffizienten Werken profitiert, ja, historisch günstig. Im letzten Jahr hat die Aktie relativ wenig gemacht, also eigentlich eine Nullrunde gedreht. Ein Plus von 0,7% steht auf dem Chart. Im Fünfjahresbereich ist sie sogar um 20% günstiger geworden. Da spielt sehr wahrscheinlich auch das ganze Automobilthema aus Deutschland mit in die Karten rein. Naja, wechseln wir zu Krones. Wenn Sie weltweit eine Flasche öffnen, ist die Chance groß, dass sie durch eine Krones-Anlage gelaufen ist. Krones ist einer der weltweit größten Maschinenbauer für Abfüll- und Verpackungstechnik und deckt drei zentrale Felder ab. Produkt Filling und Decoration, also das Herzstück, macht ca. 84% des Umsatzes aus. Da geht es ums Abfüllen und Etikettieren. Beverage Production, die Prozesstechnik für die Herstellung der Getränke selbst, und Intralogistik, damit die Flaschen auch effizient durch das Lager kommen. Die harten Fakten zu Krones: Sie hatten einen Jahresendspurt nach Maß. Der Umsatz kletterte um 7% auf 5,66 Milliarden Euro. Was Krones so stark macht, ist die enorme Planungssicherheit. Das Auftragsbuch ist weit bis ins dritte Quartal 2026 voll ausgelastet. Das operative Ergebnis: der EBITDA erreichte 602,3 Millionen Euro, was einer Marge von 10,6% entspricht. Liegt demnach genau im Rahmen der Erwartungen. Das Ergebnis je Aktie bei 9,66 Euro. Im letzten Jahr waren es noch 8,77 Euro. Auch hier ist unsere DZ Bank relativ optimistisch, was den Kursverlauf angeht. Voting kaufen, fairer Wert 160 Euro. Aktuell notiert die Krones-Aktie bei 135 Euro. Nach Vorlage der Ergebnisse hat die Aktie gute 4% nachgegeben, weil der Umsatz und die Aufträge leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Krones punktet insgesamt durch ein konjunkturrobustes Geschäftsmodell, da Menschen auch in Krisen trinken. Also nicht nur Alkohol.
Ja, glaube ich sogar egal, oder?
Ja, auch andere Dinge, ne? Genau. Und für 2027 wird eine Wachstumsbeschleunigung erwartet. Es werden neue Werke in Indien und China aufgebaut und gezielt kleinere und mittelgroße Akquisitionen erwartet. Und auch hier haben wir, wie bei Dürr, einen deutlichen Bewertungsabschlag zu vergleichbaren Unternehmen. Krones wird mit dem 13-fachen der erwarteten Unternehmensgewinne bewertet. Vergleichbare Werte liegen bei dem 21-fachen. Die Aktie hat im letzten Jahr 5% zugelegt und in den letzten 5 Jahren sogar 78%. Sowohl Dürr als auch Krones stehen stellvertretend für eine aktuelle Anomalie am Markt. Während viele große Tech-Konzerne verhältnismäßig hoch bewertet sind, bieten diese Hidden Champions aus der zweiten Reihe erstklassige Substanz zum vergleichsweise günstigen Preis. Also für den Anleger bedeutet das, dass der Blick in die zweite Reihe sich durchaus mal auszahlen kann. Ja, so viel zum Bereich der Nebenwerte, ne, wo wir sonst immer nur auf die Großen schauen, heute mal was Kleineres.
Passt ja auch eigentlich zur aktuellen Situation. Die Nebenwerte laufen ja gerade sogar besser als die Großen. Ja,
super. Was hast spannend. Du aus der Region mitgebracht?
Ja, und ich habe hier ein bisschen Werbung in eigener Sache mitgebracht. Und zwar haben wir in dem letzten Jahr tatsächlich von unserem Team aus heraus unsere Homepage vom VR Private Banking ja von Grund auf neu aufgebaut, kann man eigentlich schon sagen. Also sieht komplett anders aus, deutlich schöner, innovativer, und ja, die wurde jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen auch offiziell freigegeben. Und da kann man tatsächlich neben zahlreichen Videos von uns auch zahlreiche Videos von unseren Kunden sehen, Vorstellungen unserer Beratungsmethode, unseres Vorgehens, und ja, ich glaube, es lohnt sich einfach unbedingt, auch mal hier den Weg auf unsere Homepage zu finden und sich dann hoffentlich auch auf der Homepage zu verlieren. Und selbstverständlich freuen wir uns auch da über Feedback zur Homepage.
Ja, ist gut geworden, finde ich auch.
Gefällt mir. Doch, ja. Absolut. Absolut. Ich habe auch tatsächlich noch keine Homepage gesehen, die so aufgebaut war. Also man kennt ja diese typischen Homepages, die dann ja dem Shopify-Look so ähneln. Burger-Menü, typische, ja, eher E-Commerce-Homepage. Aber ja, die ist wirklich sehr innovativ und schön geworden und ist einfach mal was ganz anderes. Von daher freuen wir uns über Feedback, und das war es auch schon zum Regionalen.
Ja, dann schauen wir nach vorne, den Ausblick. Wir hatten in der vergangenen Woche einen außergewöhnlichen Besuch am Campus hier in Gescher. Der Extremschwimmer und Man of the Ocean, André Wirsig, hat uns im Rahmen einer internen Veranstaltung besucht und stand uns im Anschluss für eine Podcast-Sonderfolge zur Verfügung, die in den kommenden Tagen ausgestrahlt wird. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Deswegen schwimmt man so ganz puristisch, Badehose oder Frauen natürlich Badeanzug. Badekappe ist erlaubt, Schwimmbrille, aber das war's auch schon. Also keine Flossen, kein Neoprenanzug, nicht das ganze andere Zeug, was man oft so am Beckenrand rumliegen sieht und sich da fragt, ja, was ist denn das alles? Und da sind zum Beispiel Bullenhaie zu nennen. Und da unterhalte ich mich dann aber immer mit Leuten, die auch positiv eingestellt sind. Aber ich mach das halt, ja. Also wenn ich trainiere, dann halt auch mit Quallen. Also wenn ich dann, ich reibe mich dann auch extra mal mit Quallen ein und schwimme dann weiter, um das einfach zu trainieren, mit diesen Schmerzen, weil es tut natürlich weh, dann weiter zu schwimmen. Weil darum geht es dann. Es geht einfach dann darum, dass, wenn ich dann aufgebe und dann an Bord des Bootes gehe, dann hören die Schmerzen ja auch nicht auf.
Ja, sehr spannendes Thema. Hört mal rein. Würden wir uns freuen. Ja.
Total spannend, auch der Vortrag, schon ziemlich cooler Typ, ruhiger Typ, und die Impulse, die er da geben konnte, waren sehr, sehr spannend.
Ja, absolut.
Ich habe mir nur gemerkt, jeder braucht ein Jürgen.
Das stimmt.
Jo.
Schauen wir mal auf die volkswirtschaftlichen News der kommenden Tage. Heute am Nachmittag gibt es nochmal Daten zur Preisentwicklung am US-Immobilienmarkt sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards. Morgen dann in Deutschland Daten zum BIP und das GfK-Verbrauchervertrauen, ein Stimmungsindikator zum Konsumklima, und aus der EU die finalen Inflationsdaten. Donnerstag dann aus der EU Daten zum Wirtschafts- und Konsumentenvertrauen und am Freitag Verbraucherpreise aus Frankreich und Deutschland, Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Deutschland und Daten zum Geschäftsklima in Chicago.
Schon wieder der letzte Freitag im Monat.
Ja, spannend wird es auf Unternehmensseite, was dort gemeldet wird. Heute kommen noch einige Zahlen rein, wirklich ein bunter Strauß an Ergebnissen jetzt für die kommenden Tage. Heute noch Constellation Energy, Mercado Libre, Hewlett Packard, MTU, Fresenius Medical Care, morgen dann Salesforce.
Synopsis ist heute, weil wir gerade drüber gesprochen haben, auch noch dran.
Mittwoch, morgen.
Morgen,
genau. Salesforce, Snowflake, Iberdrola, E.ON, Heidelberg Materials, Fresenius und Mittwoch auch Nvidia.
Ja, und da ist, glaube ich, mal ganz spannend, auch zu gucken, was man da erwartet. Und
ich glaube, da hast du was vorbereitet.
Ich habe da mal was vorbereitet, aber viel kürzer als vielleicht der ein oder andere jetzt denkt.
Lass mal hören.
Ich habe mir tatsächlich nur angeschaut, was denn die Analysten beim Umsatzwachstum erwarten und dann auch auf der Gewinnseite. Und tatsächlich rechnet man gegenüber dem letzten Jahr in diesem Quartal, so gegen Januar 2000, 25 beziehungsweise das Quartal entsprechend gegenübergestellt, ein Wachstum von 70,8% im Umsatz. Letztes Jahr in diesem Quartal waren es noch knapp 39 Milliarden und jetzt Mittwoch erwartet man 66 Milliarden und dementsprechend bleibt natürlich oder besteht die EBIT-Marge mit 64%, die natürlich enorm ist, auch dagegen. Und so sollte man auch erwarten, dass der Gewinn stark ansteigt, und ja, das tut man nicht nur um 70,8%, weil man erwartet, dass die EBIT-Marge auch minimal verbessert wurde, also erhöht wurde, rechnet man hier mit einem Gewinnwachstum von 75% gegen. Wow. Letzten Jahr. Und ich finde es ganz spannend, wenn man dann mal schaut, was die Aktie so in den letzten 6 Monaten gemacht hat. Gefühlt gar nichts. Also die ist ja tatsächlich eher in so einem Seitwärtsbereich. Mal schauen, welche Impulse da am Mittwoch kommen, ob wir nach oben oder nach unten ausbrechen und ob es überhaupt einen Impuls gibt oder ob sie sich dann weiterhin in diesem Niveau tummelt. Weil, und das suche ich jetzt mal gerade live raus, wenn man sich da mal anschaut, was so eine Nvidia für ein Kursgewinnverhältnis hat, aktuell liegen wir da irgendwo bei 40, was enorm teuer ist. Ein Jahr weiter, 2027, haben wir hier ein KGV stehen von erwartet, mit dem Gewinn von 24. Und ja, von daher ist das schon wichtig, dass sie da auch wachsen, damit sie in ihre Bewertung reinwachsen, zumindest auf dem aktuellen Kursniveau.
Könnte auf jeden Fall nochmal ein Impulsgeber für den Technologiebereich sein. Ob es für den angesprochenen Softwarebereich relevant ist, den wir vorhin hatten, oder eher für die Chipindustrie,
ne? Ja.
Vielleicht auch generell für Stimmungsbild.
Aktuell ist ja auch sogar Impulsgeber so ein bisschen die Finanzierungsrunde von OpenAI, die ja jetzt statt ursprünglich 100 Milliarden von Nvidia 30 Milliarden bekommen, aber irgendwo ja die 100 auch zusammenkriegen wollen. Das wird auch nochmal wichtig. Es tut sich einiges. Ja.
Ja, aber neben Nvidia haben wir auch am Donnerstag noch Zahlen von Monster Beverage, Duolingo, Deutsche Telekom, Schneider Electric, die Deutsche Allianz, AXA, Münchner Rück, aus dem Rüstungsbereich noch die Hensoldt und am Freitag dann nochmal Holcim, BASF und die Schweizer Rück. Genau.
Jo.
So viel von uns. Wir wünschen Ihnen, euch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
Gute Woche.
Feedback gerne unter podcast@forwardprivatebanking.de. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao,
ciao. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.